Ja, das war schon eine interessante Sache, die ihr uns da mitgeteilt habt, ihr vier bzw. fünf. Die Schuhe haben über ihre Probleme, aber auch über ihre Bestimmung geredet. Vielen Dank für euer Spiel. Ja, über Schwierigkeiten klagen die Schuhe alle, mit Ausnahme der Sandalen. Wie kommen sie zu ihrer optimistischen Einstellung? Selbst im größten Chaos braucht man keine Angst zu haben, sagen die Sandalen. Es gibt immer einen Weg, auf dem es weitergeht. Und wenn die Turnschuhe dann skeptisch die Frage stellen mit der Bemerkung, ja, der richtige Weg, den muss man erstmal finden. Da antwortet die Sandale, ich kann auch nur euch nur eins sagen, vertraut eurem Besitzer. Und weiter, wir Schuhe sind wichtig, aber wichtiger ist der, der in uns steckt. Die Quintessenz des kleinen Spiels ist dann bemerkenswert. Ich hoffe, eure Schuhe haben es gut bei euch, denn wir haben es auch gut bei Jesus, der uns lenkt und einen guten Weg führen will. Und um diesen Weg sollen wir uns heute gehen. Mit Jesus den richtigen Weg finden, das ist ja unsere Aufgabe immer wieder als Nachfolger. Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen, sagt Petrus, tretet ein in seine Fußtapfen. Wir wollen ein wenig nachdenken, was das bedeutet und wollen auch dazu die erste Lesung auf den Innenseiten unserer Gebetslesung für dieses Jahr mit vornehmen, die von Bruder Johannes Näther geschrieben worden ist. Den richtigen Weg finden. Das ist auch eine Frage, wozu ich mich berufen fühle, wohin meine Wünsche gehen und welche Ziele ich erreichen möchte, mit Gottes Hilfe. Aber wozu hat mich Gott berufen? Ich bitte Gott im Gebet um Klarheit. Herr, zeige mir den richtigen Weg für mein Leben. Wozu und wohin rufst du mich in meiner momentanen, vielleicht schwierigen und von Ratlosigkeit bedrängten Situation? Ich bete und ich weiß nicht, ob ich immer sofort die Antwort bekomme. Wie gut aber, wenn meine Vorstellungen von meinem beruflichen Werdegang mit meinen Glaubenserwartungen sich verbinden lassen. Das ist die beste Gewähr für ein in Gottes Sinn erfolgreiches Leben. Und so bitte ich Gott darum. Und er mag mir antworten. Durch einen Satz, in einer Predigt vielleicht, oder aus der Bibel selbst. Er mag mir antworten während eines Gesprächs, bei dem ich vielleicht nur Zuhörer bin, das mich aber irgendwie packt. Und plötzlich erinnere ich mich an Gottes Stimme, die mich auf meinen Weg ruft. Es wird dann sicher ein Weg sein, der vom Dreiklang der Liebe bestimmt ist. Der Liebe zu Gott, der Liebe zu unseren Mitmenschen und auch der Liebe zu uns selbst. Das sollte nicht vergessen werden. Er mag auch unmittelbar durch ein aufrüttelndes Erlebnis zu uns sprechen. Die Gebetslesung für unseren heutigen Tag erinnert uns daran, dass es in früheren Jahren, Jahrhunderten nicht einfacher war, den bibelgemäßen Weg zu finden und zu gehen. Ein Weg gewissermaßen im Schatten von Jesus zu finden. Als Gewährsmann dafür gilt uns der Reformator Martin Luther auch hier in dieser Lesung. Wir wollen nun im Innenteil auf der Seite 1 aufschlagen. Ich habe sie hier. Und wir wollen einen Abschnitt miteinander lesen. Ist der zweite Abschnitt auf der linken Seite, tauchen wir kurz in die Geschichte ein. Und ich bitte nun Laura, nach vorn zu kommen und uns diesen Teil zu lesen.
T- tauchen wir kurz in die Geschichte ein, um dann wieder bei uns aufzutauchen. Martin Luther hat lange Zeit in diesem Schatten gelebt, sodass er sich die Frage stellte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Gute Werke, Klosterleben, Ablassbriefe, Selbstbestrafung, alles vergeblich. Die gängigen Antworten jener Zeit und die Auffassung seiner Kirche verursachten in ihm noch mehr Zweifel. Diesem gerechten Gott und seiner Strafe konnte er nicht entrinnen. Vielleicht trifft diese Frage nicht mehr das Lebensgefühl der Menschen im 21. Jahrhundert, aber wir können diese Not auch so beschreiben, dass er nach wie vor den inneren Druck spürt, für das Gelingen seines Lebens selbst verantwortlich zu sein. Darin finde auch ich mich heute mit vielen anderen Menschen wieder, inklusive frommer Christen quer durch alle Konfessionen. Die Grundlage für dieses Gelingen fand Luther in Römer 1, Vers 17. Denn im Evangelium zeigt Gott und seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt, wie es in der Schrift steht. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt.
Wir haben es gehört, für den Augustinermönch Luther war damals die entscheidende Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder anders gefragt, welche Anstrengungen erwartet Gott von mir, damit ich bei ihm angenehm bin? Ist der richtige Weg, sich Entbehrungen aller Art um Gottes Willen aufzuladen, sich bis aufs Blut zu geißeln, wie es in manchen Klöstern geübt wurde, oder die von der Kirche geforderten großen Geldbeträge zu zahlen, um sein Seelenheil zu erkaufen, wovon der Ablasshandel blühte. Angesichts dieser weitgehend vom biblischen Glauben abgeirrten Kirche, die den Weg der Selbsterlösung durch verdienstliche Werke verfallen war, abgesehen dieser Kirche hätte Luther fast den Glauben verloren. Doch Gott hatte einen anderen Weg für Luther vorgesehen. Durch sein Bibelstudium des Römerbriefes, durch seine eigene Heilserfahrung und durch göttliche Eingebung erfuhr er die entscheidende Wende in seinem Christenleben. Das Freisein von allem religiösen Zwang und Leistungsdenken allein durch die Annahme der Erlösung Christi, ohne Wenn und Aber, ohne alle religiösen Vorleistungen. Das war für Luther der Weg, es war eine blendende geistliche Erleuchtung. Und diese Erfahrung ließ ihn nach reiflicher Überlegung zum großen Reformator der bestehenden Kirche werden. Wobei er eigentlich gar nicht die Kirche verändern wollte, sondern nur reformieren. Es hatte nicht vor, dass diese Kirche sich spalten sollte. Aber das war der Weg Gottes nun, um das Heil allein in Christus und allein durch Gottes Gnade allen Menschen ungeschmälert deutlich zu machen. Dieser Gott, der Heil in seinem Sohn anbietet, ist also ein absolut gnädiger, aus freien Stücken schenkender Gott. Aber wie steht es denn dann mit dem gerechten Gott, der den Sünder und damit uns alle auch strafen und schließlich richten muss? So entstand schon damals eine große Spannung zwischen dem aus Liebe vergebenden Gott und dem um seiner Gerechtigkeit willen strafenden Gott. Eine Spannung, die wir nicht intellektuell, sondern nur aus dem Glauben heraus lösen können. Bis heute ist das so. Jede Generation, auch jeder von uns hier, muss sich mit diesem Spannungsbogen, der zwischen dem gnädigen und dem richtenden Gott besteht, auseinandersetzen. Anders formuliert geht es darum, haben wir Errettung durch Glauben allein oder durch Glauben und Werke? Haben wir also einen Freispruch, der nur mit Auflagen gilt? Das ist vielleicht die wichtigste Frage in der gesamten christlichen Theologie. Mit ihrer Beantwortung hängt meine Heilsgewissheit zusammen. Kann ich wissen, was immer auch kommen mag, dass ich bei Gott angenommen bin und von ihm vorbehaltlos geliebt werde? Oder muss ich, weil ich ja immer auch Sünder bin, mit dem Ausschluss von Gott, von seiner Gnade rechnen, also mit seinem Gericht rechnen? Wenn ich wegen solcher Fragen innerlich nicht zur Ruhe komme, dann habe ich keine Heilsgewissheit. Das stellt mein ganzes Christsein in Frage. Und weil das so ist, wollen dann manche Menschen möglichst viel gute Leistungen bringen, um diese Heilsgewissheit nicht in Frage zu stellen. Diese Frage, also Glaube allein oder Glaube und Werke oder Glaube oder Werke sogar, das war, wie wir sahen, Anlass zur Reformation Luthers und zur Spaltung zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Aber nicht genug. Diese Spannung, die bringt auch den Hauptunterschied zwischen biblisch geprägter Lehre und Sektierertum hervor. Kann ich mich danach darauf verlassen, dass Christi Gnade allein für mich ausschlaggebend ist? Oder muss ich an Christus glauben und zusätzliche Leistungen um meines Heils willen vollbringen? Und wenn ja, welche wären es denn dann? Grundsätzlich ist hier festzustellen, meine Lieben, dass jedes Christus und eine verderbliche Mischung ist. Was die unverrückbare Gültigkeit des Opfers Christi für uns schmälert oder verwässert, etwa durch fromme Zusatzleistungen, das ist ein Rückfall in Verdienstreligion mit dem Anspruch der Selbsterlösung. Damit aber begeben wir uns in den Machtbereich des Bösen und werden von Christus weggeführt, und das ist wiederum Sünde im Sinne der Zielverfehlung. Es geht also letztlich um die Frage, ist der durch Jesu Opfer erwirkte Freispruch für uns vollgültig oder nur unter Einschränkungen wirksam? Paulus sagt dazu, und das ist mein Leitgedanke hier für diese Predigt, darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn für uns am Kreuz verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Dieses Wort aus Römer 3, 21 bis 25, das ist eigentlich einer der Kerntexte der Heiligen Schrift. Schauen wir uns diesen Text in Römer 3 an, so enthält er zwei Grundaussagen, zumindest zwei. Eine niederschmetternde Tatsache, dass nämlich alle Menschen, ob fromm oder unfromm, Sünder sind und damit den Forderungen der Gerechtigkeit Gottes nicht genügen können. Wir sind alle hiermit eingeschlossen. Die zweite Grundaussage, ohne unser Zutun, also ohne fromme Leistung also, bietet Gott Befreiung von unserer Schuld an. Weil Jesus am Kreuz für uns verblutet ist, ist Gottes Gerechtigkeit im Blick auf die Sünde erfüllt. Und wir stehen rein vor Gott. Und auch wir alle eingeschlossen wieder. Paulus wiederholt dieses Statement noch einmal in Römer 3, Vers 28. Also steht fest, nicht wegen meiner Taten, die ich Gott vorweise, werde ich von meiner Schuld freigesprochen. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Spätestens jetzt kommt aber der Einwand, der fällige Einwand aus Jakobus 2, Vers 17. Da sagt er, Apostel Jakobus, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Wollte Jakobus als Realist in der Gemeinde dem Schriftgelehrten Paulus, theologisch salopp gesagt, ein Bein stellen? Das wäre zu einfach gedacht. Denn es geht hier nicht um einen Widerspruch aufzudecken, sondern es geht um eine fällige Ergänzung. Paulus behauptet lehrmäßig, dass die Rechtfertigung, also die unverdiente Annahme des Sünders bei Gott, allein durch den Glauben erfolgt. Während Jakobus scheinbar sagt, dass diese Rechtfertigung die Folge von Glaube und guten Werken sei. Was wollte Jakobus festgestellt wissen? Er bezieht sich in diesem Zusammenhang Jakobus 2 auf die Meinung einiger Gläubiger in seiner Gemeinde oder in seinen Gemeinden, dass man auch glauben könne, ohne gute Werke zu erbringen. Jakobus geht davon aus, in einem Beispiel, dass einige Gemeindeglieder in Not sind. Ihnen ist nicht damit geholfen, wenn man ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich habt ihr warme Kleidung und könnt euch satt essen. Wenn es dabei bliebe, und das sagt Jakobus, dann wäre das ein Armutszeugnis für jeden an Christus Glaubenden. Wie löst sich dieser Zwiespalt? Jakobus ist es wichtig, dass der Glaube an Christus ein verändertes Leben und gute Werke auch mit sich bringt, Glaubenswerke mit sich bringt. Wenn also jemand behauptet, gläubig zu sein, aber keine positiven Veränderungen wie Güte und Hilfsbereitschaft zeigt, dann ist sein Glaube fragwürdig. Und genau das wird Paulus nicht müde zu betonen. In Galater 5, 22 zum Beispiel, da zählt er eine ganze Liste guter Früchte auf, die ein Glaubender in seinem Leben offenbaren sollte. Paulus erwartet also wie Jakobus ein durchaus verändertes Leben, eine neue Kreatur nach 2. Korinther 5, Vers 17. So widersprechen sich beide nicht in ihrer Heilslehre. Sie behandeln dasselbe Thema nur von unterschiedlichen Perspektiven aus. Und das gilt es zu bedenken. Gottes großer Freispruch ist und bleibt also gültig. Wir dürfen wissen, dass wir beim Allerhöchsten angenommen sind und es auch bleiben, auch dann, wenn uns zu Zeiten mal unser Herz bzw. unser Gewissen vorteilt, wie es der Apostel Johannes sagt. Zum Glauben gehört, dass wir uns unserer Schuld vor Gott immer bewusst sind, dass uns aber auch sein Versöhnungsangebot über die Vergebung unserer Schuld immer gegenwärtig ist. Wenn jemand von sich behauptet, er sei schon frei von aller Schuld, sagt Johannes, dann betrügt er sich selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wir sehen, alles hängt von unserer ganz persönlichen Entscheidung für Jesus Christus ab. Wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Gottes großer Freispruch birgt für Qualität. Gott nimmt uns nicht nur an, sondern verändert uns auch schrittweise in das Bild seines Sohnes, wie wir es aus dem Evangelium kennengelernt haben. Folgen wir also Christi Fußspuren, und damit komme ich zum Beginn meiner Predigt zurück, dann sind wir von Gott freigesprochene, erlöste und völlig zuversichtliche Gotteskinder, wenn wir es nur wollen. Einst gewährte Mutter Teresa, die katholische Ordensschwester in den Slums von Kalkutta, einem amerikanischen Journalisten ein Interview. Eines der seltenen Interviews von ihr. Nach vielen neugierigen Fragen meinte der Journalist schließlich etwas herausfordernd: Was meinen Sie, Mutter Teresa, was müsste sich alles ändern, wenn es mit der Kirche wieder aufwärts gehen soll? Mutter Teresa schaute ihn freundlich an und sagte: Sie und ich. Dem ist nichts hinzuzufügen. Amen. Wir wollen nun